In Österreich macht gerade der schöne Begriff Schnitzelpanik Schlagzeilen. Schnitzelpanik. Die Angst der Ungeimpften, nicht mehr ins Restaurant gehen zu dürfen und ihr geliebtes Wiener Schnitzel serviert zu bekommen. Denn Österreich hat auf die ebenfalls sehr hohen Inzidenzen und Ansteckungsraten, auf die fehlende Impfbereitschaft inzwischen reagiert und einen 2G-Erlass beschlossen. Nur Geimpfte dürfen noch am öffentlichen Leben teilnehmen, in die Kaffeehäuser gehen, in Restaurants, Bars, auf Konzerte, zu Sportveranstaltungen, auch auf die Skipiste. Und was passiert? Die Leute stehen Schlange an den Impfzentren. Was also machen wir als nächstes? Wie wollen wir umgehen mit den 14 Millionen Menschen, die sich impfen lassen könnten, es aber einfach nicht tun? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland und zwar mit dem Virologen Alexander Kekulé. Wir haben eine spannende E-Mail bekommen von der Virologin Sandra Ziesek. Wir horchen nach Berlin in unser Büro zu Christian Geinitz, der exklusive Informationen von der Ampelkoalition in Sachen Corona-Bekämpfung bekommen hat. Und abschließend sprechen wir noch mit dem Präsidenten der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, über immer mehr Drohungen gegen Mediziner. Herzlich willkommen an diesem Montag. Heute ist der 8. November. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir ins erste Gespräch gehen mit dem Virologen Alexander Kekulé, zunächst mal die wichtigsten Daten und Fakten für Sie, damit wir da gleich keine Zeit verschwenden müssen und uns mit unseren Gästen über die Konsequenzen und die entstehenden Fragen unterhalten können. Wir haben heute absolute Rekordzahlen seit Beginn der Pandemie. Die bundesweite Inzidenz 201, der bisherige Höchstwert war 197, kurz vor Weihnachten letztes Jahr. Die Ansteckungszahlen heute, 15.500. Am Wochenende sind die Zahlen ja immer niedriger. Vergangenen Freitag waren es 37.000 Neuinfektionen, ebenfalls Rekordwert seit Beginn der Pandemie. Die höchsten Inzidenzen haben wir in Sachsen, Thüringen und Bayern. Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge liegt bei 924. Die Zahl der tödlichen Verläufe liegt glücklicherweise nicht annähernd so hoch wie noch in der zweiten und dritten Welle. Heute wurden 33 Todesfälle gemeldet. Allerdings werden jetzt schon knapp 2.500 Patienten bundesweit auf den Intensivstationen notversorgt, genauso viele wie vor einem Jahr in der zweiten Welle. Mediziner befürchten in den nächsten Wochen eine Verdopplung, was unser Gesundheitssystem dann wieder an den Rande seiner Möglichkeiten bringen würde. 90% der Intensivpatienten, und das als letzte Info, sind Ungeimpfte, die sich hätten impfen lassen können. 14 Millionen Menschen in Deutschland insgesamt könnten sich impfen lassen, tun dies aber bisher aus unterschiedlichen Gründen nicht. Gleich dürfen wir hier den Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé begrüßen, der, das kann man wohl so sagen, nie davor zurückgescheut hat, den Finger in die Wunde zu legen, vor allem in die politische Wunde. Das tut übrigens auch die Virologin Sandra Ziesek, Finger in die Wunde. Die hat heute einen bemerkenswerten Tweet auf Twitter veröffentlicht und meine Kollegin Katharina Schneider trägt uns das mal eben kurz vor.
Die Wissenschaft hat mit den Tests, Teststrategien und den Impfstoffen aus einem alten Kahn ein fahrtüchtiges Boot gemacht. Wir alle sitzen in diesem Boot, aber ganz aktuell zieht erneut ein Unwetter auf. Eigentlich weiß die Besatzung, was nun zu tun wäre und wie wir möglichst schnell mit diesem Boot aus dem Unwetter hinaussegeln können. Leider habe ich das Gefühl, dass stattdessen große Teile der Besatzung und auch der Passagiere lieber unter Deck gegangen sind und riskieren, dass unser Boot durch diesen Sturm einen Schaden nimmt. Oder noch schlimmer, es ist ihnen egal geworden, was aus diesem Boot wird. Vielleicht, weil sie sich selbst sicher fühlen. Aber wir alle sitzen in diesem Boot und werden nur gemeinsam den Weg in ruhiges Fahrwasser finden.
Ich habe direkt im Anschluss an diesen Tweet Sandra Ziesek angemeldet und gefragt, was sie genau gemeint hat mit eigentlich weiß die Besatzung, was nun zu tun wäre. Sie hat mir geschrieben, dass sie der Meinung ist, dass es höchste Zeit wäre, auch in Deutschland 2G einzuführen, wie in Österreich, Stichwort Schnitzelpanik, plus Testpflicht bei größeren Veranstaltungen und in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Sonst, so schreibt sie, wird unser gemeinsames Boot Schaden nehmen. Puh, ich bin sehr gespannt, wie das unser erster Gast hier in der Sendung sieht und freue mich jetzt, den Virologen begrüßen zu dürfen. Hallo Alexander Kekulé.
Hallo Herr Krobock.
Herr Kekulé, sehen Sie die Situation ähnlich kritisch wie Sandra Ciesek? Kann unser gemeinsames Boot wirklich echten Schaden nehmen?
Ja, ich glaube schon, und zwar in zweierlei Hinsicht. Das eine, was ich wirklich unterstreichen kann, ist, dass wir uns dessen bewusst sein müssen, dass wir wirklich alle in einem Boot sitzen. Wir müssen verhindern, in dieser Phase Teile der Gesellschaft, insbesondere die, die sich nicht impfen lassen wollen, jetzt hier zu diskreditieren, mit dem Finger auf sie zu zeigen, zu sagen, die sind schuld daran, dass die anderen ein Problem haben. Das andere ist, dass wir in der Tat aufgrund der steigenden Fallzahlen, die aber leider zum Teil auch selbst verursacht sind, jetzt in eine Lage laufen, wo wir aufpassen müssen, dass nicht wieder die Ultima Ratio ist, so sage ich mal, so eine Art Lockdown durch die Hintertür dann zu machen.
Wie meinen Sie selbst verschuldet?
Naja, wir steuern jetzt auf den Herbst zu und wundern uns, dass die Zahlen hochgehen, sage ich mal. Wir haben ja verschiedene Sachen falsch gemacht. Das eine ist, wir haben völlig ignoriert, dass 2G-Veranstaltungen, in Klammer, da bin ich nicht ganz der Meinung von Frau Ciesek zum Beispiel, dass 2G-Veranstaltungen ja auch nicht sicher sind, sondern es ist bei Geimpften gibt es eben auch Durchbrüche, das ist inzwischen klar.
Wobei ich muss jetzt einmal einhaken, Sandra Ciesek sagt, gerne, sie will 2G inklusive Testpflicht, ne, bei großen.
Ah ja, also es ist ja dann, okay, 2G mit Testpflicht ist eine andere Situation. Wenn Sie alle testen bei 2G, dann genau, ist es natürlich nicht mehr wirklich 2G. Aber es ist so, dass
so eine Art 2G plus.
Warum wir in diese Situation geschlittert sind, ist letztlich, dass wir die Amerikaner nennen das das falsche Versprechen der Impfung. Muss man natürlich höllisch aufpassen mit so einer Formulierung, weil das so Querdenkern so ein bisschen Wasser auf die Mühlen geben könnte. Aber gemeint ist das so, dass man natürlich, wenn man geimpft oder genesen ist, keineswegs sicher davor ist, das Virus weiterzugeben. Das ist inzwischen, glaube ich, allgemein bekannt. Aber wenn man quasi von der Politik her sagt, wenn ihr 2G seid, dann dürft ihr in beliebiger Anzahl weiter Veranstaltungen machen. Dann gelten die Abstandsregeln nicht mehr. Dann müsst ihr euch nicht testen lassen. Dann müsst ihr keine Masken tragen. Dann führt es eben dazu, dass man eine explosionsartige Vermehrung auch unter Geimpften hat. Zweitens haben wir in den Schulen das völlig die Zügel fallen lassen und sage ich mal, fast absichtlich eine Durchseuchung der Kinder in Kauf genommen. Und das alles zusammen gibt dann so eine Dynamik, so eine Art Initialzündung, dass man dadurch eben auch Infektionen bei den vulnerablen Gruppen nicht mehr vermeiden kann. Und da haben wir zwei Sorten. Das eine sind die Ungeimpften, fast 3 Millionen über 60 in Deutschland. Das ist natürlich ein Riesenproblem.
14 Millionen übrigens insgesamt. Ne? 14 Millionen, die sich impfen lassen könnten.
Erwachsene, genau. Das sind, also wenn Sie die Erwachsenen zählen, sind sie bei fast 14 Millionen und 3 Millionen davon über 60. Also die Zahl ist inzwischen ein bisschen kleiner geworden, aber in der Größenordnung nicht. Und das ist das Problem, was wir haben bezüglich der Krankheitslast. Und wir haben natürlich zusätzlich das Problem, dass wir eine Infektionen auch haben bei solchen Menschen, die geimpft sind, die zusätzlich Risikofaktoren haben, also zum Beispiel über 60 sind. Und da sehen wir, dass die jetzt auch die Krankenhäuser füllen, weil die Impfung eben nicht vollständig schützt. Und das ist eigentlich, sage ich mal, jetzt nicht überraschend. Also ich mache ja auch so einen Podcast und da ist es so, dass ich schon seit Monaten auf dieses Problem hinweise. Und da steuern wir jetzt sehenden Auges hin. Drum stimmt ein bisschen das Bild von der Frau Ciesek, dass das Boot irgendwie ins schwere Gewässer, ins schwere Wasser gesteuert wird, aber man nicht so richtig die Gegenmaßnahmen wahrhaben will.
Ich meine, ich kenne es ja von mir selber. Ne? Ich bin geimpft, schon lange, einigermaßen froh, dass ich mich jetzt eben nicht mehr dauernd testen lassen muss. Ich finde, es ist durchaus menschlich, dass man das auch nicht mehr tut, testet, wenn man nicht unbedingt zwingend muss. Aber Sie haben es ja gerade angesprochen, die Impfdurchbrüche werden mit der Delta-Variante immer häufiger. Und es ist ja nicht nur so, dass ich selber dann sagen kann, naja, wenn es mich erwischt, mein Gott, vielleicht wird es halt nicht so schlimm, aber ich bin ja damit eine Gefährdung für andere. Ne? Brauchen wir Ihrer Meinung nach eine Testpflicht auch für Geimpfte?
Grundsätzlich nicht. Man muss da ein bisschen unterscheiden, weil wir haben ja zwei Probleme. Das eine ist, dass die Inzidenz nicht beliebig hoch werden darf. Die darf deutlich höher werden als vor einem Jahr. Das ist klar, weil wir viele Geimpfte haben. Wir können uns sicherlich 200 Inzidenz leisten, ohne dass die Kliniken überlastet werden. Aber darüber wird es dann langsam eng. Mhm. Aber man muss eben sagen, es gibt auch Veranstaltungen, wo so eine Dynamik von ausgeht, gerade wenn sie viele Menschen haben, Fußball, wo man nicht mehr Konzerte, sagen kann, das können wir einfach ohne Tests machen. Also ich finde, ich würde mal so sagen, was wir jetzt machen müssen. Das ist ja einfach, statt zu analysieren, wer da wieder an was Schuld hat, würde ich sagen, das Erste, was wichtig ist aus meiner Sicht, wir müssen weiterhin die Zielgruppen impfen, die noch nicht geimpft sind und im Risiko stehen. Wir haben diese knapp 3 Millionen über 60-Jährigen. Ist eine Hausaufgabe, die ist lange auf dem Tisch.
Aber wenn die nicht wollen?
Keine einfache Sache. Ja, muss man halt weiter mit Überzeugungsarbeit arbeiten. Ich sage nicht grundsätzliche Pflicht an der Stelle. Und das Zweite ist, wir brauchen ein Konzept für die Schulen. Das heißt, dass wir da die Masken zum Teil abgeschafft haben. Einige Bundesländer ja die Quarantäne in der Schule de facto abgeschafft haben. Das geht gar nicht. Wir müssen dort in den Schulen die Ausbrüche kontrollieren im Herbst. Das heißt, wir brauchen Quarantäne, Nachverfolgung im Falle von Ausbrüchen auch in den Schulen. Sonst kommt es wieder zu Schulschließungen. Das muss man ganz klar sagen. Wenn man das jetzt nicht macht, so unbequem das ist, kommt es zu Schließungen.
Ich meine, die Gruppe mit den größten Ansteckungen sind die 5- bis 14-Jährigen, ne? Aktuell.
Ja, das ist natürlich jetzt medizinisch kein so großes Problem, weil die keine schweren Erkrankungen bekommen. Aber die sind, wenn sie so wollen, die Zündschnur, dann die führt dann zu den Risikogruppen. Eines Tages, wenn dann die Kinder nach Hause kommen, stecken in der Familie das kleine neugeborene Geschwisterchen an oder den Opa, der zwar geimpft ist, aber wo die Impfung vielleicht eine Weile zurückliegt und ähnliches. Was ich auch finde, ganz dringend finde, ist, dass wir die Gratistests wieder brauchen. Sie wissen wahrscheinlich, dass ich schon immer dagegen war, die abzuschaffen. Ja. Inzwischen gibt es da gewissen politische Tendenzen, die sagen, man soll das wieder einführen, finde ich richtig.
Kann ich Sie direkt jetzt mal kurz unterbrechen, denn ich habe gerade eben eine Nachricht von unserem Berliner Wirtschaftskorrespondenten Christian Geinitz bekommen, wirklich vor 1,5 Minuten. Der hat aus Verhandlungskreisen der Ampelkoalition erfahren, dass die kostenfreien Covid-Tests wieder eingeführt werden sollen. Am Donnerstag kommt das dann in erster Lesung in den Bundestag. Da soll dann auch das Ende der epidemischen Notlage beschlossen werden, was Markus Söder ja im Vorfeld schon als absurd bezeichnet hat. Wie sehen Sie jetzt die Beispiele? Also Sie sagen, okay, kostenlose Covid-Tests, wenn die wieder kommen, sind Sie sehr mit einverstanden.
Ja, war ich schon immer dagegen, mache ich einen Haken dahinter. Es ist aber so, und zwar nur noch mal ganz kurz, der Grund ist erstens, dass wir die Welle der Geimpften, das kriegen wir ja nur in den Griff, indem wir auch die Möglichkeit schaffen, dass man sich jederzeit irgendwie mal so testen lassen kann. Und zweitens...
Und nicht 15 € bezahlt dafür, ne? Hat ja auch gar nicht jeder.
Ja, und wenn wir keine Tests mehr machen und auch quasi die Leute, die sich testen lassen müssen, so ein bisschen diskreditieren da auf die Weise oder stigmatisieren sogar, dann machen wir uns blind für die Pandemie. Dann sehen wir ja nicht mehr, was los ist.
Immerhin sind aber die Todesfälle doch weiterhin relativ weit unten, glücklicherweise, muss man sagen.
Ne? Ja, aber wissen Sie, wenn Sie die Kurve der Intensivaufnahmen sich anschauen, da haben wir den Stand von wie vor einem Jahr. Und der Unterschied ist, dass wir vor einem Jahr relativ langsam dahin geklettert sind. Ich habe jetzt wirklich die Kurve vor Augen, die ist so langsam angestiegen, weil da die importierten Infektionen nach den Sommerferien eine Rolle gespielt haben. Da hat man ja damals ein bisschen die Augen vor verschlossen und hat dann überlegt, sollen wir nicht im Herbst nochmal was machen? Und dann kletterten so langsam die Intensivbelegungen hoch und zeitversetzt ungefähr 4 Wochen, 3-4 Wochen kommen dann die Todesfälle. Und jetzt ist es so, dass die Kurve wesentlich schneller hochgeklettert ist, weil wir eben von einem höheren Anfangsniveau von Infektionen ausgegangen sind. Das heißt, die kreuzen sich im Moment gerade. Das heißt, die Intensivbelegungen werden weiter ansteigen. Und natürlich ist es so, da sind jetzt auch ein paar Geimpfte dabei, die auf der Intensivstation liegen.
Aber 90% sind Ungeimpfte, ne? Muss man auch dazu sagen.
Genau. Und durch die wenigen Geimpften ist es so, dass man vielleicht hoffen kann, dass die Sterblichkeit nicht so hoch ist. Auch deshalb, weil ja die jünger sind als sie vor einem Jahr. Also nicht viel, aber ein bisschen jünger. Ja. Aber der Großteil, und Sie sagen es gerade, sind Ungeimpfte. Oder Leute, die eben deutlich über 70 sind, sage ich mal, oder über 60 sind, sodass wir nicht annehmen können, dass die Intensivstationen jetzt voll werden, aber niemand stirbt. Sondern das wird so sein, dass die Sterbenskurve nachzieht. Und da hat es keinen Sinn jetzt zu sagen, hoffentlich wird es gut gehen, obwohl es einfach quasi ganz deutlich Richtung mehr Sterblichkeit geht. Aber was ich glaube, was die richtige Konsequenz ist, dass wir auf die schauen, die dran sterben könnten. Und da, finde ich, haben wir tatsächlich eine Lücke. Und die Lücke ist für mich, ich bin inzwischen bin da, wenn ich mal ehrlich sage, diese Woche nach langem Überlegen aufgrund der aktuellen Lage umgeschwenkt. Ich bin für eine Impfpflicht für die Pflegeberufe. Also diejenigen, die insbesondere vulnerable Gruppen pflegen, das heißt Hochaltrige oder auch im Krankenhaus die Schwerkranken. Da bin ich der Meinung, da müssen wir eine Impfpflicht haben, weil wir das anders nicht hinkriegen, dass wir dort diese Menschen schützen. Und es kann nicht sein, dass bei den Pflegeberufen, außerhalb des Krankenhauses meine ich jetzt, sondern in Alten- und Pflegeheimen, dass dort die Quote bei den Pflegenden schlechter ist als in der Durchschnittsbevölkerung. Das kann einfach nicht sein, wenn ich einen sozialen Beruf gewählt habe.
Was ist mit Lehrern, Polizei?
Da finde ich es nicht sinnvoll, weil die ja nicht tendenziell mit diesen Hochvulnerablen zu tun haben. Die haben ja nicht zu tun mit Menschen, die da eine hohe Wahrscheinlichkeit haben zu sterben. Und jetzt, wo wir wissen, dass die Impfung eben nicht vollständig schützt, dass wirklich auch 80-jährige Geimpfte auf der Intensivstation liegen, müssen wir die Konsequenz ziehen, meines Erachtens, dass wir für die Pflegenden da eine Impfpflicht haben, sofern man sie nicht woanders umsetzen kann. Nicht? Wenn jemand woanders arbeiten kann, ist alles gut. Aber da halte ich das wirklich für sinnvoll.
Okay, vielen Dank, Alexander Kekulé.
Sehr gerne, bis dann.
Was wir natürlich jetzt machen müssen, bevor wir mit dem Präsidenten der Bundesärztekammer über die immer mehr werdenden Drohungen gegen Mediziner und medizinisches Personal sprechen, wir müssen natürlich kurz bei unserem Berliner Kollegen anrufen und ihn nach den exklusiven Informationen fragen, die er aus den Ampelkreisen in Sachen Corona-Bekämpfung bekommen hat. Tun wir jetzt. Hallo Christian Geinitz.
Schönen guten Tag.
Herr Geinitz, so sehr ich mich freue, dass Sie an diese Infos gekommen sind, mich wundert es aber dennoch, dass da die Koalierer offensichtlich ihr Schweigegelübde über nicht öffentliche Verhandlungen aufgegeben haben und Ihnen diese Informationen gesteckt haben. Oder war das in diesem Fall sogar Absicht?
Das kann ich so nicht sagen, was dahinter steckt. Wenn man nachbohrt hin und wieder, dann kriegt man ja was raus. In dem Falle war ja schon in der Welt, dass die möglicherweise diese Corona-Schnelltests, die kostenfreien, wieder eingeführt werden sollten, einfach weil sich herausgestellt hat, dass offensichtlich nicht funktioniert, über das kostenpflichtig machen, die Impfquote zu erhöhen. Denn das war ja durchaus eine Überlegung im Oktober, diese Tests dann für Personen, die theoretisch impffähig wären, kostenpflichtig zu machen. Das hat nicht so richtig funktioniert, wie man an der geringeren oder der vergleichsweise geringen Impfquote sieht. Mhm. Und deswegen liegt es jetzt eigentlich vor dem Tor, dass man da was tut. Und in der Tat hat sich auch heute das Bundesgesundheitsministerium bereit erklärt, vorübergehend über die Wiedereinführung kostenloser Schnelltests nachzudenken. Insofern ist das im politischen Berlin jetzt, ich will nicht sagen Konsens, aber es zeichnet sich doch ab, dass das kommen wird.
Und dann wurde ja auch beraten, ob der Corona-Notstand offiziell beendet wird. Die epidemische Lage von, so heißt es da, nationaler Tragweite, die läuft ja am 25. November aus. Und jetzt hören wir heute, am Tag mit der höchsten Inzidenz seit Beginn der Pandemie, der Notstand soll beendet werden. Herr Geinitz, wie wird das begründet? Leuchtet ja nicht auf den ersten Blick ein.
Das leuchtet auf den ersten Blick erstmal nicht ein. Wenn man aber ein bisschen nachbohrt, leuchtet es ja wohl ein. Dieser Notstand in der Präambel steht schon, er kann sozusagen ausgerufen werden vom Bundestag, muss er ja beschlossen werden, wenn eben sozusagen die nationale Volksgesundheit gefährdet ist. Das bedeutet mehr oder minder flächendeckend und für mehr oder minder alle. Beides ist nicht gegeben. Obwohl wir hohe Inzidenzen haben, sind diejenigen unter uns, die doppelt geimpft sind, doch sehr gut geschützt. Das ist der eine Grund, warum man nicht von einer nationalen Notlage sprechen kann. Und der zweite Grund ist ja auch tatsächlich, dass es in Schleswig-Holstein völlig aussieht als in Sachsen oder in Bayern, was die Inzidenzen anbelangt. Es ist ja ganz sehr, sehr auffällig, das darf man nie vergessen, dass dort, wo geringe Impfquoten vorliegen, die Inzidenzen besonders hoch sind. Und insofern macht es schon durchaus Sinn zu sagen, es liegt keine epidemische Notlage für ganz Deutschland vor und wir müssen eine Anschlussregelung finden und mit der setzt sich gerade die Ampel auseinander. Und letzter Satz dazu, wir dürfen auch nicht vergessen, der Bundesgesundheitsminister selber hat ja durchaus auch gesagt, wir sollten diese Notlage auslaufen lassen, die wird ja nicht abgeschafft, sondern muss immer wieder verlängert werden. Wie Sie richtig sagen, läuft sie jetzt aus, man möchte sie nicht verlängern, ist auch im Sinne von Herrn Spahn. Er hat sich allerdings doppelte blaue rote Nase heute geholt, einmal von Herrn Altmaier, der sagt, es sei falsch, also sein Wirtschaftsministerkollege, aber auch Markus Söder aus München hat heute wieder gestänkert und hat gesagt, das sei falsch gewesen, der Bundesgesundheitsminister vorgeschlagen habe, diese nationale Notlage auslaufen zu lassen.
An diesem Corona-Notstand, diesem bundesweiten Ding, da hängen aber auch noch so ein paar spezielle Regeln, wenn mich nicht alles täuscht, zum Beispiel Kinderkrankengeld oder die ganzen Arbeitsschutzregeln. Wie geht man jetzt mit diesen Dingen um? Werden die auch alle aufgegeben?
Nein, die bleiben erhalten. Das sieht dieser Entwurf, der hier neben mir liegt, vor, dass das soweit erhalten bleibt. Diese Dinge ja. Aber was auslaufen oder abgeschafft werden soll im sogenannten Paragraphen 28a des Infektionsschutzgesetzes, ist das, was wir den Lockdown nennen. Das heißt, die Möglichkeit, Betriebe stillzulegen, Geschäfte stillzulegen, Versammlungen nicht zuzulassen, also Grundrechte in dieser Art einzuschränken. Das soll es nicht wieder geben nach dem Willen der Ampel. Ah, ja. Aber es soll durchaus in diesem Paragraphen 28a, der dann modifiziert werden wird, möglich sein, dass wir, was wir alle kennen, Abstand halten, Masken aufsetzen müssen, Kontaktverfolgung. Also viele Dinge bleiben. Das sind aber eher niedrigschwellige Maßnahmen, so wird das begründet, und nicht so, sagen wir so eingreifend die anderen genannten Dinge. Und das möchte man bundeseinheitlich regeln, dass die Länderparlamente, das ist auch wichtig, das nicht noch einmal beschließen müssen, sondern bundeseinheitlich ist klar, Masken dürfen zum Beispiel verordnet werden. Mhm.
Wurde denn auch über eine Impfpflicht für Pflegeberufe, wie es gerade Alexander Kekulé gefordert hat, oder über 2G plus Testpflicht, österreichisches Modell, Schnitzelpanik als Stichwort, wie es Sandra Ciszek befürwortet, wurde darüber gesprochen?
Ob darüber gesprochen wurde, weiß ich nicht. Es steht jedenfalls nicht in diesem Entwurf, der mir hier vorliegt. Dazu muss ich aber sagen, das ist nicht notwendigerweise die letzte Fassung. Wie wir alle wissen, diese Vorlagen werden alle immer noch im parlamentarischen Weg verändert. Sie liegen jetzt tatsächlich bei der alten Bundesregierung, sehr skurrilerweise, aber da müssen sie auch noch mal durch. Das will die Ampel so, die ja noch gar keine eigene Regierung bilden kann. Also da gibt es einen Austausch zwischen dem, was früher Opposition war, und dem, was früher Regierung war, was sich jetzt ja umdreht. Insofern ist davon jetzt nicht die Rede, jedenfalls in diesem Papier.
Und jetzt ist der weitere Ablauf wie? Am Donnerstag kommt das in erster Lesung in den Bundestag. Wann wird das beschlossen? Wie ist da der weitere Ablauf?
Naja, das wird, das zieht sich dann hin und soll aber auf alle Fälle noch beschlossen werden, bevor natürlich dann der nationale Notstand aufläuft. Wie Sie richtig eingangs gesagt haben, ist das am 25. November der Fall. Vorher muss das noch vom Hof. Das ist ja auch der Grund, warum es diese skurrile Sache gibt, dass wir noch gar keine neue Bundesregierung haben, aber die parlamentarische Mehrheit, die diese neue Bundesregierung vermutlich bilden wird, jetzt ein Gesetz, ihr erstes Gesetz auf den Weg bringt, gemeinsam mit der alten Regierungsfraktion. Aber das muss jetzt passieren, wie gesagt, vor dem 25. November, weil man ja sonst keine Anschlussregelungen hat. Und da würde man ja sozusagen offenen Auges in ein Loch rennen, wo dann zum Beispiel diese Maskenvorschriften gar nicht mehr gelten könnten, weil es keine gesetzliche Grundlage mehr gibt.
Okay, danke schön. Christian Geinitz, beste Grüße nach Berlin.
Herzlichen Dank zurück.
Ich will jetzt zum Ende hin noch mal kurz auf unseren Aufmacher gestern in der Sonntagszeitung kommen, der, wie ich finde, eine Art Spitze des Eisbergs in der ganzen Diskussion um Impfbereitschaft ist. Nämlich immer mehr Angriffe auf Impfärzte. Beschimpfungen, Verleumdungen, ja sogar Morddrohungen sind inzwischen keine Einzelfälle mehr. Es gibt Hausärzte, die brauchen Polizeischutz. Darüber müssen wir reden und tun das mit dem Präsidenten der Bundesärztekammer. Hallo Klaus Reinhardt.
Ich grüße Sie, hallo.
Herr Reinhardt, der Deutsche Ärztetag hat vergangene Woche gefordert, Gewalt gegen medizinisches Personal gesellschaftlich zu ächten. Tun wir von der FAZ sehr gerne. Erzählen Sie uns doch vielleicht mal als erstes, wie groß das Problem eigentlich ist.
Naja, also wir haben in den vergangenen 10, 15 Jahren insgesamt eine zunehmende Aggressionsbereitschaft in bestimmten Situationen erlebt, häufig bei Notfalleinsätzen, in Notdiensten, immer da, wenn dann sozusagen unpersönliche Beziehungen bestehen. Mhm. Seltsamerweise auch bei eben Unfällen, Notarzteinsätzen, dass Passanten oder Schaulustige sich einmischen und nicht nur einmischen, sondern eben auch tatsächlich behindern, bis hin zur Aggressivität entwickeln. Okay. Das ist ein schon länger beobachtbares Phänomen.
Also das haben wir seit 10, 15 Jahren, vorher aber nicht.
Ja, vorher, davor war das eher eine völlige Ungewöhnlichkeit. Und das würde ich sagen, so jetzt mal geschätzt aus meiner Sicht, nach den letzten 10, 15 Jahren nimmt das zu. Es gibt eine Umfrage der Kassenärztlichen Vereinigung in Hessen aus dem Jahr 2019, in der zeigt, dass 2/3 der Ärzte im Bereitschaftsdienst verbaler und jeder 4. sogar körperlicher Gewalt ausgesetzt war.
Boah.
Das ist also schon eine ganze Menge.
Und jetzt kommt dann noch die Corona-Situation dazu.
So, und jetzt haben wir noch die Situation mit Corona, die sich sozusagen dadurch auszeichnet, dass es ja einen gewissen Prozentsatz von Menschen gibt, die sich partout nicht impfen lassen wollen. Ich finde, selbstverständlich ist das eine persönliche Entscheidung jedes Einzelnen und soll es aus meiner Sicht auch durchaus bleiben. Trotzdem ist es so, dass wenn Menschen sich sozusagen aggressiv, verbal aggressiv gegen Ärztinnen und Ärzte, die impfen, wenden oder auch gegen Forscher, ich weiß zum Beispiel, dass der Herr Drosten als Virologe sehr früh schon, und sich dann auch ganz bewusst aus Medien auch zurückgenommen hat, ne? Also weil ihm das einfach zu viel wurde und er gesagt hat, ich habe also auch keine Lust und auch bin wenig angetan davon, wenn ich also mich öffentlich zu bestimmten Dingen äußere, dann solche Reaktionen erleben zu müssen. Und das sind ja Menschen, die wir offensichtlich auch mit Argumenten gar nicht erreichen können, sich impfen zu lassen.
Aber ich meine, es sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? Der eine entscheidet, ich lasse mich nicht impfen, und der andere sagt, ich lasse mich impfen, aber weder übt der eine dann Gewalt auf den anderen aus, noch andersrum, ne?
Natürlich, genauso. Wir wollen jetzt auch nicht jeden, der sich nicht impfen lassen möchte, zu aggressiven Impfgegnern erklären. Also nicht, dass man hier Missverständnisse produziert, aber es gibt eben tatsächlich einen gewissen Kreis. Das sind Menschen, die beziehen, glaube ich, ihre Informationen auch überhaupt gar nicht mehr aus öffentlichen Medien, öffentlich-rechtlichen oder auch privaten Medien, sondern die beziehen tatsächlich, die sind tatsächlich in der Internetblase miteinander gefangen.
Telegram, ja.
Und insofern muss man sagen, glaube ich, ist es schwer, sie zu erreichen, aber da macht sich eine Subkultur breit, finde ich jedenfalls, die bemerkenswert ist, ja. Und von der auch das BKA sie als relevantes Risiko im Zusammenhang mit Angriffen auf Impfzentren und Arztpraxen einstuft. Exakte Fallzahlen haben wir keine.
Ist auch schwer, ist auch eine hohe Dunkelziffer wahrscheinlich, ne?
Hohe Dunkelziffer, nicht alles davon wird angezeigt oder irgendwo hingemeldet. Müsste man mal drüber nachdenken, ob man vielleicht bei den Ärztekammern zumindest mal eine Art von Meldesystem einrichtet, damit man mal überhaupt ein Gefühl für die Quantität dieses Phänomens erhält. Ja, aber ich sag mal, aus dem anekdotischen Erzählen ist das etwas, was man von vielen Kollegen und Kolleginnen hört, definitiv.
Ja, uns liegen Drohbriefe vor, in denen Ärzte Nachrichten bekommen, wie wir wissen, wo du wohnst und wir kriegen dich. Das ist ja für die Ärzte, die ohne Frage Helfer sind, eine sehr, sehr ungewohnte und auch schwer zu verkraftende Situation. Haben Sie denn da sich schon mal Gedanken gemacht, wie betroffene Ärzte damit umgehen sollen und können?
Also ich persönlich bin auch im Rahmen von öffentlichen Äußerungen durchaus mit sehr unflätigen Briefen und Mails auch schon sozusagen konfrontiert worden, die mir jetzt so im Detail nicht unbedingt Angst machen, aber wo man schon sieht,
da kommt einiges.
Da ist eine Menge von Emotionen da, die da zum Ausbruch kommen, richtig zum Ausbruch kommt, ja. Wie man sonst damit umgehen kann, ja, das ist schwer. Ich glaube, dass es ein bisschen hilft, wenn man sich austauscht und wenn man weiß, man ist da nämlich damit nicht allein. Es gibt also vielleicht doch viele andere, die ähnliche Erfahrungen teilen, dass das eine. Das zweite ist, das war das, was wir auf dem Ärztetag aus dem Ausdruck gebracht haben, wir finden es eigentlich richtig und angemessen, dass die Gesellschaft sich dazu äußert und sagt, das geht gar nicht. Menschen, das betrifft ja wirklich nicht nur ärztliches Personal, es betrifft ja die medizinischen Fachangestellten in den Arztpraxen und die Krankenschwestern und Pfleger in den Kliniken und Klinikambulanzen ja ganz genauso. Ja, die sind davon ebenso betroffen. Ja. Und die gehören in diesem Kontext aus meiner Sicht absolut miterwähnt. Und alle miteinander versuchen ja tatsächlich, wie Sie eben schon richtig gesagt haben, zu helfen und im Idealfall ja sogar zu heilen. Und ich finde, jemand, der sich mit dieser Motivation auf den Weg macht, dem dann so zu begegnen, ist ein absolutes Unding.
Absolut. Der neue Ulmer Hausarzt Christian Kröner, der medial nicht unbekannt ist, schon bei Markus Lanz gesessen hat und da auch ganz aktiv für Impfungen wirbt, auch für Kinder ab 12. Der hat, wie er uns erzählt hat, inzwischen 280 Strafanzeigen gestellt. Also Arzt zu sein scheint ja dann, wenn man sich ein bisschen aus dem Fenster lehnt, fast schon so eine Art Hochrisikoberuf zu werden.
Definitiv. Ja, wenn man da sehr portierte und klare Positionen einnimmt, das sehr öffentlich macht, dann ist das sicher der Fall.
Wären Sie angesichts dieser Situation wieder für eine flächendeckende Öffnung der Impfzentren, um die Ärzte zu entlasten und aus der Schusslinie zu nehmen?
Ja, ich bin schon deshalb dafür und ich bin auch dafür, weil ich heute Morgen zum Beispiel in der eigenen Hausarztpraxis war. Das mache ich montags vormittags noch. Das ist jetzt kein richtiges volles Arztsein mehr, aber ich gewinne auf diese Weise schon noch einen Eindruck dessen, was ich so an der Front in Anführungszeichen und im täglichen Alltag in der normalen Versorgung auch tut und abspielt. Und ich habe gesehen, wie viele Anrufe heute zum Beispiel eingingen mit der Fragestellung, bin ich jetzt sozusagen reif für die Boosterimpfung, brauche ich die dritte Impfung, wann brauche ich sie, So, und wir werden zum jetzigen Zeitpunkt, wir haben massenweise Patienten, die noch weit, die über 80 sind, die noch nicht ihre dritte Impfung erhalten haben. Hm. Jetzt aber dran wären, weil es bei denen länger als 6 Monate her ist. Und das war auch absehbar. Und wir sind mit dem Influenza-Impfungsgeschäft, mit den normalen Infekterkrankungen, die jetzt auch noch aktuell in erheblichem Maße durch die Praxen gehen und denen dann jetzt nach immer noch nicht erstmalig Geimpften, beziehungsweise denen jetzt das dritte Mal zu Impfenden, so komplex gefordert, dass ich glaube, es ist nicht sehr sinnvoll, darüber nachzudenken, schaffen das die Hausärzte, schaffen sie das nicht. Die Hausärzte tun alles, was sie können, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, dass es ganz gut wäre, wenn man an ein paar anderen Stellen das auch noch machen könnte und die Arbeit verteilte, dann ginge es schneller, sicherer und vielleicht wäre der Aspekt, den Sie eben genannt haben, auch noch ein bisschen mit abgedeckt, dass man sagen kann, es verteilt sich dann der Unmut auf mehr Menschen, auf mehr Institutionen, das erleichtert vielleicht im Einzelnen auch.
Dankeschön, Klaus Reinhardt.
Ja, ich danke Ihnen, alles Gute.
Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 8. November, der Tag mit der bisherigen Rekordinzidenz und auch mit steigenden Krankenhausbelegzahlen auf den Intensivstationen. Sie können natürlich alles nachlesen auf FAZ.net und auch in unserer Zeitung. Kann ich Ihnen nur nahelegen. Den einen oder anderen Text hänge ich Ihnen auch in die Shownotes. Jetzt machen Sie sich bitte Ihr eigenes Bild. Was ist Ihre Meinung? Wie möchten Sie damit umgehen? So wie Sandra Ciesek sagt, 2G plus Testpflicht, um das Ganze, ja, die ganze Chose möglichst schnell hinter uns zu bringen? Sind Sie eher bei Alexander Kekulé, der sagt, naja, 3G macht schon Sinn, denn die frisch Getesteten, die haben möglicherweise weniger Gefährdungscharakter für die Allgemeinheit als Menschen mit 2G, die sich nicht dauernd testen lassen. Und die Bundesnotlage, die wird am 25. November beendet werden, beschlossen von den Koalitionsverhandlern am Tag mit der höchsten Inzidenz. Es bleiben leider noch ganz schön viele Fragezeichen übrig, zu wenig Ausrufezeichen, aber ja, irgendwie müssen wir durch diesen Winter kommen. Und das Thema Corona, wir haben es in den letzten Wochen und Monaten hier im Podcast für Deutschland gar nicht so häufig behandelt. Ich fürchte fast, es wird wieder öfter thematisiert werden müssen. Dennoch Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Schönen Abend. Machen Sie es gut. Ciao.